Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich. Wir gehen jetzt ins Kino mit einem Mann, dessen Leidenschaft der Film ist, der Hollywood nach Berlin geholt hat, sie alle hautnah erlebt hat, ob George Clooney, Meryl Streep, die Rolling Stones. Herzlich willkommen, Dieter Koslick.
Hallo, guten Tag.
Er hat 18 Jahre lang die Berlinale geleitet, jetzt sind Sie Direktor des Green Visions Festivals in Potsdam. Also reden wir über die Freude am Film, über Glücksmomente bei der Berlinale und auch ein paar Pannen. Reden wir über die großen Stars und die ewige Diskussion, wie politisch das Kino ist, Herr Koslick. Bevor wir zu den ernsten Themen kommen, derer gibt es ja genug, doch noch einen kurzen Einblick in Tratsch und Klatsch. Sie gehörten zur gleichen Generation wie Meryl Streep. Und die schafft ja gerade in Teufel trägt Prada 2 Frauen die Angst vorm Alter zu nehmen. Und sie haben geschafft, dass die große Meryl Streep Jurypräsidentin wurde und ins kalte Berlin kam im Februar. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, ich habe es mit meiner Kollegin Solmas geschafft, den die hat die jeden Tag ihre Agentur angerufen, ungefähr drei Jahre, nachdem sie mal hier war und ich ihr den Golden Bär überreichen durfte. Und da hatte sie so leise gesagt, ich würde schon mal gerne wiederkommen ohne Film. Ich würde gerne in Berlin die Kunst sehen und überhaupt die Berliner. Und dann habe ich natürlich zugegriffen und habe gesagt, ab da jagen wir Meryl Streep. Und meine Kollegin hat es tatsächlich durchgehalten. Das war auch sehr witzig, als wir vom Flughafen kamen und sie stand da, meine Kollegin. Und ich stelle sie vor, habe gesagt, das ist die Frau, die das wirklich vollbracht hat. Und da sagte Meryl Streep, guckte sie nur an und sagte, war wohl nicht so einfach. Gell? Mhm. Ja, war nicht einfach, aber wir haben uns dann sehr gut verstanden. Und das war wirklich, ja, das war einer der ganz großen Höhepunkte in meinen 18 Jahren.
Aber ein Blumenstrauß spielte auch eine Rolle, wenn ich es recht erinnere.
Ja, der berühmte Blumenstrauß. Es ist ja so, dass wir normalerweise, wenn wir sowas überreichen, dann kriegt der Schauspieler oder die Schauspielerin oder wer auch immer der Ausgezeichnete, bekommt einen Blumenstrauß, Mann oder Frau, ist egal. Und dieser Blumenstrauß wird immer von der Seite, kommt das sogenannte Blumenmädchen aus den Kulissen und überreicht mir diesen Blumenstrauß, wenn ich auf die Bühne gehe und ich überreiche den. Den war aber nicht da in dem Moment, als ich da nach vorne rannte. Und da war aber in der ersten Reihe eine Frau gesessen mit einem weißen Bouquet, ein großes Bouquet, halb groß. Und ich riss es ihr aus der Hand. Ich meine, da kann man ja nicht jetzt fackeln lange, ja. Und bin auf die Bühne, habe es ihr gegeben, habe es da hingelegt. Und da sagte sie dann diesen berühmten Spruch, vielen Dank. Ich habe noch niemals einen Blumenstrauß bekommen von der Tankstelle, weil da war noch das Zellophan außenrum. Und es waren übrigens Astern, weiße Astern.
Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Genau. Und diese Frau hat, nachdem ich mein Buch veröffentlicht habe und habe da auch diese Geschichte reingeschrieben, da hat sich diese Frau gemeldet. Die war aus Köln, lebte in London und kam dann extra für die Vorstellung des Buches nach Chemnitz, kam sie angeflogen. Ich habe ihr dann Straußblumen natürlich gegeben.
Immer auf dem Teppich bleiben, so heißt das Buch, wo Sie viele Erinnerungen aufgeschrieben haben. Was würden Sie sagen, was war so die wichtigste Fähigkeit, um so ein Festival zu leiten? Da braucht man ja schon ein paar Dinge, die man in einem Unternehmen vielleicht nicht braucht. Es geht um Stars, man muss irgendwie ausgleichen.
Ja, lernen kann man das ja nur vor Ort, sowas mit den Leuten umzugehen, ein guter Gastgeber zu sein, wie bei einer Party. Und dann auch einen politischen Instinkt zu haben. Das ist ja ganz gefährlich, wenn sie was Falsches zeigen, haben wir ja auch schon erlebt. Wenn man einen falschen Film zeigt, und das kann man leicht tun und für manche Leute. Und man sollte auch charmant und witzig sein, was immer das bedeutet, witzig, weil das wird den Deutschen ja nicht so richtig zugetraut, auch dass wir einen richtig guten englischen Witz erzählen könnten oder so. Und das ist mir schon durch eine ganz einfache Sache gelungen, weil mein Englisch klang für die witzig. Vielleicht auch für die Deutschen, das weiß ich nicht. Aber es klang für die komisch und ich konnte da auch Witze machen durch diese Pannen.
Sie sind in Schwaben aufgewachsen, also Ihr Englisch hat diese leichte Färbung. Ja. Wenn man jetzt auf Sie auf Ihre persönliche Geschichte schauen, Ihr Vater starb bei einem Arbeitsunfall, da waren Sie 3 Monate alt. Ihre Mutter hat Sie dann alleine großgezogen. Sie waren mit 11 zum ersten Mal im Kino und dann kommen Sie irgendwann zum ganz großen Kino. Ja. Ist ja sozusagen ein Aufstieg, der ja eigentlich schon auch ein bisschen filmreif ist. Wenn man Ihre Lebensgeschichte verfilmen dürfte, wer sollte das tun?
Ach, ich würde da am liebsten dann meinen damaligen Freund George Clooney bitten, dass er das mal macht, weil der hatte für mich auch diese Art des Humors, mit dem man so gut umgehen kann. Denn das sind ja solche Stresssituationen, in denen man da drin ist, auf dem roten Teppich, auf der Bühne oder was. Man wird ja da gefordert. Und natürlich sind wir aufgeregt. Der bestimmt auch, obwohl der natürlich extrem cool ist. Das sollte eigentlich Coolie heißen. Ja? Aber er hatte immer auch ein Witz auf den Lippen und wir konnten da einfach eine gute Zeit miteinander verbringen und das ist extrem wichtig, weil dieses Geschäft ist viel härter, als man das von außen sieht. Es kostet wahnsinnig viel Geld, diese Stars auf den Teppich, die wir nicht bezahlt haben, auf den Teppich zu bringen. Wenn was schief geht, ist
das... Wer hat das dann bezahlt?
Das Studio natürlich, also den Film, das sind ja Marketingkosten. Mhm. Das könnten wir gar nicht machen, da hätten wir einen Kindernachmittag und dann wäre die Sache zu Ende mit unserem Budget. Ja. Natürlich haben wir auch was bezahlt, den Hotels und hin und her. Aber die richtige Geld wurde natürlich von Hollywood investiert. Und da muss man dann schon locker bleiben, denn das merkt man richtig, diesen Druck, diese psychische Anspannung, dass was schief gehen könnte und damit der Film beschädigt wird. Das ist bei uns Gott sei Dank nur wenige Male passiert, aber als es passiert ist, war es ziemlich schlimm.
Was ist genau passiert? Oder Sie haben eben auch schon gesagt, es gab einen falschen Film.
Was war das? Nee, nicht ein falscher Film. Das war ein Film, das war eine Weltpremiere, was ja ganz selten ist von einem Hollywood-Film, weil die normalerweise in Amerika starten und dann bekommt man den, jedenfalls eine bestimmte Art von Film, weil die das erstmal abtesten. Und da ist jemand drin gesessen, das fing da gerade an mit den sogenannten sozialen Medien und hat dann eine Kritik aus dem Film, während des Films, was man gar nicht darf, weil es gibt natürlich Sperrfristen für die Informationen, hat geschrieben, dass der Film nicht gut ist. Und das kam dann gleich durch die Zeitversetzung im Hollywood Reporter und schon war die Katastrophe, war dann da, dass auf dem Teppich war quasi schon die negative Nachricht, als der Film fertig war. Und das hatte Konsequenzen. Es hatte starke Konsequenzen für die weitere Verfügbarkeit von Filmen von diesem Studio.
Okay, also es ist, man ist eine Gratwanderung, auch, ja. weil es natürlich auch um Geld geht.
Es geht um viel Geld,
Es geht um viel Geld. Sie haben das ein bisschen ja gelernt, Sie waren ja erst in der Politik unterwegs, als Redenschreiber für den Bürgermeister Klose in Hamburg. Dann haben Sie die Filmstiftung geleitet in Nordrhein-Westfalen. Das war ein Zusammenschluss vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Westdeutschen Rundfunk. Und jetzt leiten Sie aber ein Festival, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Green Visions wird Ende der Woche eröffnet. Warum jetzt dieses Thema, Herr Koslik?
Ja, weil ich gefragt worden bin. Ich war ja dann schon in Rente. Und dann hat mich eine Agentur Runze hier gefragt, ob ich das machen will. Potsdam wünschte sich ein Umweltklimafestival. Und das habe ich dann gesagt, ja, das hat mich sowieso schon immer interessiert. Das habe ich auch bei der Berlinale gemacht. Ich habe mich mit Themen mit Lebensmittel, Klima und so habe ich mich immer stark beschäftigt. Und dann, dann habe ich mal geschaut, ob ich das noch so hinkriege. Und das ist ja viel, also das ist genau das Gegenteil von der Berlinale. Es ist ein kleines Festival mit großen Themen, nämlich Klima, das, wie ich finde, das größte Thema neben Krieg. Dann haben wir das vor 3 Jahren begonnen. Und der Hintergrund ist, dass ich bei der Berlinale sehr oft gefragt worden bin, was können wir denn jetzt machen, wenn die so einen Film gesehen haben, dass es immer wärmer wird und dass kein Wasser mehr da ist und alles ausgetrocknet ist und die Biodiversität, die Tiere sterben und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss zum roten Teppich. Und jetzt habe ich die Zeit. Und wir haben da mit unserem kleinen Team das so konstruiert, dass immer Wissenschaftler bei diesen Filmen dabei sind, mit denen man dann sprechen kann, die einem das auch erklären können. Zum Teil ist das ja sehr kompliziert. Warum schmelzen jetzt plötzlich die Gletscher? Also das ist das Konzept.
Jetzt kann man ja sagen, man geht ja ins Kino, um zu entspannen, um einen schönen Abend zu haben, um eigentlich mal all diese Krisen zu vergessen. Und jetzt kommen Sie und jetzt zeigen Sie, wie schlimm es in der Welt ist. Also ist das die Aufgabe von Kino?
Also ich bin das übrigens sehr oft bei der Berlinale gefragt worden. Die haben immer gesagt, was zeigst du denn da drin für Filme? Da ist es immer so lustig auf dem roten Teppich und dann sehen wir die Apokalypse. Nein, wir zeigen hier gute oder, sage ich mal, schöne Filme, klingt jetzt irgendwie doof. aber eindrucksvolle Filme, die nicht die Apokalypse zeigen, sondern die Hoffnung machen. Also zum Beispiel der Eröffnungsfilm ist ein Film, wo Klimasenioren, wie die in der Schweiz heißen, sich organisiert haben gegen die nicht vorhandene Klimapolitik der Schweizer Regierung. Und das haben die geschafft, bis zum Europäischen Gerichtshof zu kommen. Und also wir wollen da Hoffnung machen, dass die Leute von den Filmen überzeugt sind, auch selbst was zu tun. Es ist keine Eierpopeia-Veranstaltung oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass man da rauskommt und trieft und sagt, um Gottes Willen, da gehe ich nie mehr hin.
Aber ja, wollen Sie das Publikum mehr erziehen?
Nein, ich möchte das Publikum sensibilisieren und deshalb ist es ja dieser Dreiklang, den wir haben. Wir zeigen einen Film, um die Leute zu emotionalisieren. Ja, also wenn Sie diese Gletscher sehen, wie die schmelzen und ins Tal krachen, das vergessen Sie nicht. Das ist jetzt genau ein Jahr her, als Platten in der Schweiz begraben worden ist. Das konnte man wissen vorher. Ja, es gibt viele Gletscher. In Europa schmelzen die Gletscher am schnellsten auf der ganzen Welt. Ja, und zwar relativ rasant schmelzen die. Aber es gibt auch Filme wie, einen Film haben wir, Melt. Also Schmelzen heißt ja, wo man sieht, das ganze Schneegeschäft läuft und wie das in den Gletschern drin ist. Was passiert eigentlich mit den Eisbären im Polar? Diese süßen, schönen Eisbären, die jetzt irgendwie da rumlaufen und versuchen die Mülltonne. Wie bei uns hier in Berlin kommt dann der Fuchs oder der Braunbär. Nicht der Braunbär,
der
nicht, Braunbär die, nicht diese mit den
Schwarzen. Der Waschbär.
Der Waschbär mit den Braunen, mit den Schwarzen. Oh, die sind so süß.
Ja, aber man will sie nicht im Haus haben.
Nein, die will man. Also wir wollen die Leute sensibilisieren. Dann hat man ja diese Wissenschaftler in Anführungszeichen und Leute, die dabei sind bei einer Arktis-Expedition und so, die dann erzählen, wie das ist und die können gut erzählen, die können es gut erklären. Also es ist schon ein richtiges Abenteuer. Man hat jetzt nicht gigantischen Witz, Spaß, Humor, aber man kommt auf jeden Fall klüger und auch irgendwie fühlt man sich besser, wenn man dann aus dem Kino kommt, wie man reingeht.
Was ist denn die Aufgabe von Kino, wenn man auf die Politik schaut? Es gab ja, ist ja immer wieder die Frage, wie politisch ist Kino?
Ja, ich muss schon lachen.
Die können Sie gar nicht mehr hören, die Frage, ne?
Ja, ich habe das jedes Jahr bei der Pressekonferenz war das ja, da waren Sie ja wahrscheinlich auch mal. Und da war immer das Erste, ist diese Berlinale politisch? Und wenn Sie dann gesagt haben, ja, dann hat es eine Fraktion gegeben, die natürlich fand, dass das total dumm war. Den anderen war es nicht zu politisch. Jetzt ist Cannes gerade sehr politisch, ja, weil da geht es um große politische Dinge. Ein Verlag wurde verkauft. Und natürlich ist es immer alles politisch. Das ist eine kulturelle Äußerung. Ein Film ist politisch, ein Festival ist politisch. Man kann nicht einfach sagen, wir machen hier mal Eierpopeia oder wie das heißt, wir machen hier mal Larifari, sondern die Filme werden ja ausgewählt. Es gibt ja ein Programm und der Kurator in Anführungszeichen oder die Kuratorin, also der Direktor und sein Team, man ist nicht alleine, wollte ich übrigens noch sagen, bei der Berlinale haben, weiß ich nicht, 1500 Leute gearbeitet, als es losging. Die kuratieren natürlich auch in eine bestimmte Richtung hin. Und da wird es dann manchmal schwierig, wie wir dieses Jahr bei der Berlinale auch gemerkt haben.
Ich wollte gerade sagen, also dieses Jahr gab es ja ziemlich viel Aufregung. Und bei der Preisverleihung gab es einen richtigen Eklat, weil ein Filmemacher hat in seiner Dankesrede der deutschen Bundesregierung richtig vorgeworfen, Partner des Völkermords in Gaza zu sein. Der Umweltminister, der da war, hat den Saal verlassen. Der Kulturbeauftragte Wolfram Beimer war, glaube ich, gar nicht anwesend, hat aber danach sich extrem eingemischt. Also wie haben Sie das wahrgenommen, wurden da Grenzen überschritten?
Ich finde schon, dass Grenzen überschritten worden sind. Natürlich wird man jetzt sagen, es sind die Grenzen überschritten, wenn jemand sowas sagt, die Bundesregierung ist Mörder oder so. Aber da wurde auch eine Grenze überschritten in Sachen, was ist Kunst und was ist Kunstfreiheit. Wir hatten ja die Diskussion bei der Documenta auch schon. Das ist ganz gefährlich, so was Bestimmtes zu sagen. Also, und vor allen Dingen in Deutschland gibt es natürlich diese Staatsräson-Geschichte. Und jemand so auf eine Staatsräson zu verpflichten, ist ganz kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man sagt, dann kriegt ihr keine Förderung mehr. Das werden die Gerichte garantiert anders sehen. Der erste Prozess ist ja auch schon gelaufen. Ich fand das nicht besonders gut, auch international. Ein Festival nimmt Schaden, wenn international die Vermutung besteht, dass man nicht seine Filme dort zeigen kann, egal welche Inhalte die jetzt haben. Und das muss jetzt erstmal wieder korrigiert werden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sich das gedreht hat am Schluss, dass die Berlinale davon gekommen ist, auch weil die mutige Direktorin dann gesagt hat, ich bleibe. Weil ja, das ist ja nicht so einfach, wenn ihr Chef dauernd sagt, Sie sind eine dumme Nusse, hauen Sie mal hier ab.
Also ja. Trisha Tuttle, die dann gesagt hat, ich bleibe trotzdem.
Das fand ich ganz schön mutig. Ja. Ja.
Und aber was hat sich da gerade verändert? Man hat ja schon das Gefühl, dass die ganzen Debatten von rechts und von links sehr aufgeheizt sind und teilweise hysterisch geführt werden.
Das hat sich natürlich, der Weltwahnsinn hat sich völlig verändert. Ich meine, da gibt es Präsidenten, die führen Krieg, wo der Außenminister gar nicht weiß, dass sie Krieg führen. Das war zum Beispiel heute im Iran und in den USA. Und das fließt so durch in alle anderen Ländern, die jetzt auch mal was anrichten wollen, auch mal. Also das ist ja eine aufgeheizte Situation. Dann kommen bestimmte Vorstellungen von Politikern auch, wie das zu sein hat und wie das nicht zu sein hat. Und dann führt es relativ schnell dazu, dass man sagt, ja, der Staat wird doch nicht Sachen finanzieren, die im Widerspruch stehen zu unserer Politik. Das ist ganz gefährlich, weil das muss ja erstmal geklärt werden. Und vor Gericht glaube ich nicht, dass so eine Theorie standhält, dass man da eingreifen kann.
Also Wolfram Weimer hat ja gesagt, wir müssen über einen Verhaltenskodex sprechen. Wir brauchen die personelle Formation und organisatorischen Fragen der Berlinale sprechen, damit solche Vorkommnisse und Aktionen künftig unterbleiben. Also ein Verhaltenskodex, das heißt, der Kulturbeauftragte sagt dann, was zu geschehen hat.
Ja, da müsste man dann vielleicht auch noch mal über den Verhaltenskodex von Staatsministern sprechen in dem Zusammenhang. Da passt mir auch das eine oder andere nicht.
Was passt Ihnen da nicht?
Dass man solche Sachen schon gleich im ersten Jahr sagt, weil da schafft man so eine Atmosphäre. Und das war ja nicht das Einzige, wie wir dann gesehen haben. Es war ja dann der Buchhandelspreis. Das ist nicht gut. Das gibt ein Licht, das wirft ein Licht auf uns. Dann kommt noch der Verfassungsschutz und keiner blickt mehr durch. Was, jetzt werden wir vom Verfassungsschutz überprüft. Vielleicht ist es ja alles legal. Und das ist ja ein Amalgam dann am Schluss, ein Amalgam, was keiner mehr entwirren kann. Aber von außen sieht, für ein internationales Festival sieht es so aus, also sag mal, was machen die denn da? Da gehen wir doch nicht hin. Und davon profitieren schon andere Leute.
Ja. Ist Wolfram Weimer der Falsche an dieser Position?
Das weiß ich nicht. Das wird sich beweisen, wie das weitergeht. Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls fand ich das jetzt nicht besonders gelungen. Und auch die anderen Eingriffe, die dann stattgefunden haben, also die Nichtförderung von drei Buchhandlungen. Ein Prozess ist ja schon gelaufen und der wurde ja verloren von ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht das anders beurteilt mit diesen Eingriffen in die Kulturpolitik. Nicht in die Kulturpolitik, in die Kulturmaschinerie.
Die Frage ist aber, wie mächtig ist denn Kino? Sie haben ja auch viel mit iranischen Filmemachern gearbeitet, die ja wirklich unter Lebensgefahr Filme gedreht haben. Da gab es ja auch sehr berührende Momente in der Berlinale. Also es gibt ja durchaus die Machthaber, die Angst haben vor der Wirkung von Kino.
Ja, nicht nur Politiker, sondern in diesem Falle waren es auch die Iraner. Zwei meiner Kolleginnen haben es wirklich spüren müssen, die wurden festgenommen. Ich war da auch dann jeden Tag beim iranischen Botschafter, das war nicht witzig, und habe um die Freilassung gebeten. Aber die Berlinale ist gegründet worden 1951 zur internationalen Verständigung, zur Völkerverständigung. Und auch auf dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges. Das darf man nicht vergessen. Und deshalb ist das Berlinale ja auch nicht ein Festival wie ein anderes Festival, sondern es ist ein Publikumsfestival, was weltweit zeigen wollte, das Publikum und das Filmprogramm, dass wir wieder anders sind, als wir waren. Und dass wir ein liberales Land sind und dass wir ein Land sind, mit dem man umgehen kann. Das hat wirklich große Tradition, dass die Berlinale politisch war. Sie war auch politisch im Ost-West-Konflikt. Die Programme der Berlinale standen in Wedding in Richtung Osten. Die durften rüber und konnten mit Ostgeld bezahlen.
Aber heißt politisch auch immer dann bei der Berlinale, dass man politisch links steht?
Nee, das heißt, sind Sozialdemokraten. Nee, heißt es nicht, aber das, so haben wir das auch nicht diskutiert. Wir sind links, wir sind rechts. Ich meine, Sie haben es ja erwähnt, Jafar Panahi engagieren, dann ist es ja nicht links, sondern da ist einer für seinen Film verurteilt worden zu 20 Jahren Berufsverbot und Gefängnis. Wenn wir dem eine Plattform geben, dann würde ich das weder links noch rechts sehen, sondern es ist für mich ein Menschenrecht. Wir haben ja auch über Jahre uns für die queere Community eingesetzt. Wir haben uns über Jahre für die Armut in den vielen Ländern eingesetzt und dort Filme gezeigt. Alles diese Leute, die selber nicht sprechen konnten. Das ist ja nicht links oder rechts, sondern für mich hat das was mit Menschenwürde und Menschenrechte zu tun.
Manche sagen, die jetzt auch immer lauter werden, das ist Vogue und davon gibt es zu viel jetzt.
Ja gut, das sieht man ja auch den Rückschlag in Amerika und was nun Vogue ist. Ich glaube, Vogue ist jetzt schon wieder nicht mehr Vogue.
Okay, aber welche Rolle kann dann Kino heute noch spielen? Wir haben jetzt, also als das Fernsehen kam, haben alle gesagt, oh Gott, jetzt stirbt das Kino. Jetzt haben wir die Streamingdienste, die auch selber auch ja wieder. Viele, jetzt stirbt es auch wieder.
Das Kino starb seit 1920, seit Charlie Chaplin gesagt hat, dieses scheppernde Tonfilm, dieser scheppernde Tonfilm, der wird es überhaupt nicht überleben. Die war natürlich die Lobby der Nicht-Tonfilmer. Ja. Das hat auch das amerikanische Fernsehen, hat unser Fernsehen überlebt, hat auch die Streamingdienste, das war ja gerade mein Schluss, da wurde noch demonstriert gegen Streamingdienstfilme bei der Berlinale, wurde demonstriert auf dem roten Teppich. Das Kino wird überleben und es ist politisch in diesem Sinne, weil dort Dinge gezeigt werden, die vielen Leuten nicht passen, egal in welcher Richtung. Aber das ist einfach eine Plattform, wo man eine Möglichkeit hat, Dinge zu zeigen, die man sonst auch im Fernsehen übrigens und Streamingdiensten nicht sieht. Es gibt eine neue Bewegung, zum Beispiel der Dokumentarfilm, von dem profitieren wir auch bei Green Vision, dass es großartige Dokumentarfilme gibt, den Eisbären, den ich erwähnt habe, das ist der Sundance-Gewinner von diesem Jahr. Das sind schon Bilder, große Bilder. Aber ansonsten ist so ein Festival, ja, es kommt dann natürlich drauf an, um das abzuschließen, für mich, wie man es macht.
Ja, wie man es macht.
Wenn man sagt, wir zeigen nur Filme, wo man lachen muss, dann hat man bald ausgelacht. Also da gibt es genügend andere Möglichkeiten zu lachen.
Aber schon sozusagen das Publikum in eine bestimmte Richtung damit oder auf eine bestimmte Dinge Aufmerksamkeit.
Das ist ja aufmerksam zu machen. Ja, vielleicht Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Publikum, denn wir hatten 450.000 Zuschauer in 10 Tagen und wir hätten noch mal 200.000 haben können. Also man kann nicht sagen, dass das Programm nicht gefallen hat. Vielleicht einigen Leuten, vielleicht vielen Filmkritikern, aber dass das Publikum abgerissen ist, auch als ich ging, sind die Leute zur Berlinale geströmt und bekommen keine Karten. Also offensichtlich besteht da nicht nur ein Bedarf, sondern auch ein Bedürfnis.
Und was hat sich geändert in diesen 18 Jahren? Und wenn Sie jetzt auch, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, also wo sagen Sie, was war die größte Veränderung eigentlich?
Also für mich war die größte Veränderung, ich bin ja von Berufswegen Kommunikationswissenschaftler und habe 1971 in München studiert. Und das Fax war für mich schon eine Erneuerung. Aber als dann die damals noch sozialen, heute wie ich finde unsozialen Medien die Gesellschaft dominiert haben und keine ordnungspolitischen Eingriffe vom Staat waren, als diese Maschine losging, das war eine unglaubliche Veränderung. Und die hat auch das Filmgeschäft verändert. Weil ich meine, wenn sie da bewertet werden, das geht dann blitzschnell und da kann das ganze Produkt blitzschnell floppen oder es kann ein großer Erfolg werden. Also sie sind von ganz anderen Marketinggeschichten abhängig. Also die Welt, wie sie beeinflusst wird, deshalb heißen die ja auch Influencer, wie die Welt beeinflusst wird, das hat sich total verändert.
Und wünschen Sie sich da sozusagen mehr Ordnung durch Politik?
Da interessanterweise bin ich jetzt mit dem Papst komplett einig, mit seiner Enzyklika, die er gerade rausgegeben hat. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ordnungspolitische Rahmenstellung. Keine Kinder, die 3 Jahre alt sind, sollen ein Tablet haben. Außer, dass die Bayern jetzt sagen, das macht den Kindern nichts aus. Ja? Aber Das fand ich jetzt richtig gut, was der Papst gesagt hat. Und das habe ich mir damals gewünscht. Ich weiß noch, dass ich im Büro gesagt habe, stellt nicht alles auf diese Medien, was ihr da macht. Und da haben alle meine jungen Leute gesagt, du bist verrückt geworden. Ich meine, wieso? Wir haben doch nichts zu verbergen.
Mhm. Aber, ja. Aber zum Beispiel ein großes Festival oder jetzt auch Ihr Festival in Potsdam, ohne Vermarktung über Social Media geht natürlich gar nicht.
Natürlich wird das jetzt benutzt. Wir benutzen das auch. Natürlich benutzen wir das. Das ist ein Marketinginstrument. Sie haben mich ja gefragt, wie sich das verändert hat. Das hatten wir damals nicht. Da mussten noch die Interviews herhalten und die Artikel.
Mhm. Hätten Sie Lust, noch mal einzusteigen? Oder sind Sie eigentlich ganz froh, dass die Zeiten jetzt, dass Sie das jetzt
nicht mehr alles mitmachen? Also ganz froh kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber es ist ja jetzt auch schon 6 Jahre her. Mhm. Und nee.
Aber was vermisst man am meisten oder was vermissen Sie am meisten?
Jetzt vermisse ich gar nichts, außer dass ich manchmal was vermisse, was wo ganz anders stattfindet, wenn ich nämlich Filmleute sehe, die wir entdeckt haben bei der Berlinale und die gewinnen Preise in Cannes.
Aber das ärgert Sie dann?
Nee, dann ärgern nicht, dann freue ich mich natürlich, dass Sie einen Preis bekommen haben, aber denke ich, siehst du mal, hätten wir auch bei der Berlinale machen können. Ja. So, also das sind noch solche Zuckungen, die ich da habe. Aber ansonsten muss man auch mal sagen, nach 18 Jahren, 19 Jahren, das ist eine physische Hochbelastung. Ein halbes Jahr lang ist man in Flugzeugen und ich weiß nicht, wie lange ich wollte ja auf dem Teppich stehen bleiben und nicht umfallen.
Ja. Aber dem deutschen Film geht es doch eigentlich ganz gut inzwischen, oder?
Besser denn je. Und zwar durch Cannes jetzt grandios. Denn jetzt haben 3 Filme oder wenn man es nimmt auch 4 mit deutscher Beteiligung oder so eine Frau, wie die auch bei Meryl Streep dann in der Jury war, nämlich Sandra Hüller, so ein Superstar geworden ist. Die war schon immer gut, muss man sagen, bei all diesen Filmen, die wir auch auf der Berlinale da hatten. Ja, jetzt geht's ganz gut. Ja, es läuft ganz gut.
Ja. Sie sind ja aufgewachsen in Schwaben, sind ja stark sozialisiert im Rheinland, in Köln und Düsseldorf. Ja. Und in Berlin, da braucht man ja dann doch noch mal ein paar andere Fähigkeiten. Da ist es ja oft ein bisschen ruppiger. Eine Geschichte, die müssen Sie uns auch noch mal erzählen, denn Baustellen nerven hier ja alle. Aber in einem Fall hatten Sie eine besondere Beziehung zu Berliner Baustellen bei einer Berlinale, als Sie versucht haben, eine Baustelle zu stoppen. Warum?
Ja, das war natürlich eine ganz tolle Baustelle, wie wir ja heute wissen, war es die größte Baustelle in Europa. Es war nämlich das Humboldt-Forum, was wir aber damals nicht wussten, jedenfalls nicht die Rolling Stones. Und die waren in einem Hotel untergebracht. Der Hoteldirektor hat schriftlich versichert, dass es keine Bauarbeiten gibt im Umkreis von 2 Kilometern, ist ja auch klar. Und als sie dann da anreisten mit ihren 150 Leuten Entourage, haben die das gesehen. Die Kranen konnte man ja sehen, also vom Gendarmenmarkt. Ja. Und dann wollten sie abends nicht kommen. Das war ja der Eröffnungsfilm Shine a Light mit Scorsese. Das wäre der größte Filmskandal des Jahrhunderts gewesen. Da hätte ich gleich weglaufen können. Ja. Wir haben den gestoppt. Ja. Also ich bin da hingefahren und mit ein paar Leuten. Wir haben der Bauarbeiter war verständlicher Berliner und hat gesagt, wenn die da im Hotel sind, dann stoppen wir. Und dafür bekam sie auch ein paar Sponsoring-Artikel und gutes Essen vom Hotel, dass sie das gemacht haben. Interessant war, es hat ja dann stattgefunden. Und wie wir wissen, spielen ja die Rolling Stones nicht so leise, sondern, und auch der Film Shine a Light beginnt so, dass es einem aus dem Sitz hebt. Wir haben vorher das geprobt und dann sagte Keith Richards zu mir, das ist ja viel zu leise. Und ich sage, wir haben das Maximum hier aufgedreht. Und dann erzähle ich ihm die Geschichte von der Baustellenniederlegung. Ich sagte, hättest du nicht machen müssen, nach 50 Jahren sind wir sowieso alle taub. Also das war natürlich...
Aber es war schön, weil Sie durften mit denen dann spielen.
Intern haben wir gespielt, Time is on my side.
Also
sie auch zu dem Zeitpunkt.
Ja, also eine gute Erinnerung
an die Berliner. Ja, sehr schön war das.
Vielen Dank, Herr Koslik. Vielleicht noch ganz kurz, Ihr Lieblingsfilm?
Im Moment ist es Roses mit Sandra Hüller.
Okay, gut, also nehmen wir das als Tipp mit. Gut, vielen Dank für den Besuch hier. Das war Phoenix persönlich mit Dieter Koslik. Schauen Sie Phoenix, aber gehen Sie vielleicht auch mal ins Kino. Tschüss.
Ja.